ihr lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen aus drei ganz einfachen Worten aus dem Hohen Lied. Ich lese zunächst aus Hohelied 2, Vers 16. Mein Geliebter ist mein. Dazu Hohelied 6, Vers 3. Ich bin meines Geliebten. Und Kapitel 7, Vers 10. Nach mir ist sein Verlangen oder sein Begehren oder seine Sehnsucht. Über diese drei Worte möchte ich ein Zeugnis sagen. Diese drei Worte sind erstens eine Darstellung unseres inneren Erlebens und sind zweitens eine Darstellung der drei Körperschaften, aus denen die gesamte Menschheit besteht. Die Nationen, Israel und die Gemeinde, die Versammlung, die Ekklesia, die Herausgerufene. Drei schlichte Worte. Gott schenke es uns, dass wir sie innerlich schauen, dass sie uns ins Herz, durchs Herz gehen. Und dass uns diese drei schlichten Wörter von dem Wert, von dem Glanz, von der Seligkeit werden, zu denen nur der Geist Gottes sie machen kann in unserem Leben. Ich darf bezeugen, dass diese drei Worte mir schon überaus wertvoll wurden. Für mich Halt und Heil und Kraft und Freude und Vollmacht bedeuteten. Siegesleben vermittelten, zum fruchtbaren Dienst mich befähigten. Und Gott schenke, dass an aller Herzen diese drei kurzen Wörtlein auch heute Abend in dieser Stunde, in diesen Minuten etwas ausrichten. Erstens, er ist mein. Er ist mein. Das ist das Erste, was wir erleben, wenn wir zu Christus kommen, mit unserem zerbrochenen Leben, mit unserer Schuld und Angst und Not und Sünde und Belastungen und Hemmungen, Minderwertigkeiten, dass wir wissen, er ist mein. Jetzt bin ich ein reicher Mensch. Jetzt habe ich Vergebung meiner Sünden. Jetzt habe ich einen, der mir all meine Lasten wegnimmt. Einen, der mich segnet, der mir wohltut, der mir Lösung schenkt. Er gehört mir, er liefert mir alles, was ich brauche. Er ist mein Lieferant. Mal ganz derb ausgedrückt. Ist das recht, dass wir so empfinden? Zunächst.
Zunächst wo?
Ja, ja, das ist recht. Es kommt kein Mensch zu Christus, weil er den Herrn liebt. Er kennt ihn ja gar nicht. Wie kann ich lieben, was ich gar nicht kenne? Aber wir kommen zu Christus aus einer Not heraus, weil wir nicht in die Hölle wollen. Oder weil wir so arme, verkrampfte, gebundene Menschen sind, die sich nicht unter der Zucht und Gewalt haben. Über die die Zigarette herrscht. Oder der Sexus. Oder der Mammon. Oder der Hochmut. Oder der Neid. Oder was es sei. Die geplagt sind. Und die frei werden wollen. Froh, glücklich werden wollen. Und merken, dass sie immer tiefer in Angst und Verzweiflung geraten. Und als, wenn die nun hören, Christus kommt und macht frei und los, er ist der Löser, der Goel, der Befreier. Wenn die das hören und das an anderen auch sehen, dann fassen sie Mut und kommen auch. Und da lautet immer das erste Bekenntnis, wenn auch nicht in diesen Worten, aber inhaltlich, er ist mein. Ich bin der Besitzende und nun habe ich ihn. Ich habe meinen Heiland und mein Heiland, der schenkt mir das und das und das und das und das. Gib mir alles, er ist mein. Brauch nur zu ihm zu kommen und dann gibt er mir alles. Das ist das Zeugnis und das ist richtig. Zunächst. Aber wenn man dabei stehen bleibt, in diesem egozentrischen Zeugnis, ich bin der Besitzende und er ist mein Besitz, ich bin der Wünschende und er ist der, der die Aufträge erledigt. Wenn man dabei stehen bleibt, gibt es Rückfall, gibt es Erstarrung, Pharisäismus, gibt es kein normales, gesundes Wachstum. Aber zunächst ist diese Sprache, ich und mein Heiland, wir zwei, ah, wir sind Kerle, das ist zunächst richtig, wenn auch nicht in dieser Darstellung, mit diesen Worten, aber durch den Inhalt nach. Nun, das zweite Zeugnis, das lautet genau umgekehrt. Das lautet, ich bin sein. Das erste hat geheißen, mein Geliebter ist mein. Kapitel 2, Vers 16. Mein Geliebter ist mein. Aber das zweite lautet, ich bin meines Geliebten oder ich gehöre meinem Geliebten. Nun bin nicht mehr ich der Besitzende, der seinen Heiland hat, sondern nun ist er der Besitzende, der mich hat. Nun kann ich nicht mehr befehlen, Herr, gib mir das und gib mir jenes und mach das so und mach das so. Nun befiehlt er, das ist etwas ganz anderes. Und der Durchbruch aus der ersten Ich-Stufe, ich hab ihn, zu der zweiten Stufe, er hat mich, ist eine wunderbare Sache, die man ersterben muss. Jetzt gebe ich mein Regiment über meine Wünsche, meine Triebe, meine Begehren aus den Händen und lege es in seine Hände und sage, Herr, nun hast du mich, ich gehöre dir, mach mit mir, was du willst. Ich weiß, du tust nur Gutes, aber das kann man erst dann sagen, wenn man ihn kennt, wenn man in seine letzten tiefsten Liebesabsichten hineingeschaut, hineingelauscht hat, wenn man den Herzschlag seiner Liebe verspürt hat, dann hat man den Mut zu sagen, Herr, nun mach, was du willst. Nun ist man nicht mehr beleidigt, wenn dieser Lieblingswunsch zerbricht und jene Sehnsucht sich nicht erfüllt und dieses Liebesbegehren aufhört, beziehungsweise ungesättigt bleibt. Dann sagt man, Herr, mach's, wie es dir entspricht. Das ist mein Glück. Ich gehöre dir, du verfügst über meine Zeit, über meine Kraft, über meine Liebe, über meine Fantasie, über mein Gedächtnis, über alles. Das ist wahre Seligkeit, wenn man aus der ersten in die zweite Stufe hineinstirbt. Es ist ein Sterben. Das ist ein Sterben, ja, meine Lieben. Aber es gibt eine noch höhere Stufe. Und das ist die dritte. Und die lautet so. Sein Verlangen zielt auf mich oder nach mir geht sein Begehren. Nun darf man hineinschauen in das Liebesverlangen Gottes und Christi, in die Sehnsucht, in die Herzensentschließungen. Die Schrift nennt das Vorsatz und Wohlgefallen. Nun darf man eine unerhörte Tatsache wissen, die wir früher nicht für möglich gehalten hätten. Er verlangt nach mir. Sein Begehren ist nicht nach den Engelfürsten gerichtet dort, die in strahlender Klarheit seine Befehle hören und ausführen. Jene unerhörten Lichtswelten, die unendlich größer sind als wir, die nicht, sondern ich, der Geliebte, die Geliebte, bin ein Gegenstand seines Begehrens. Gott hat auch Liebe Sehnsucht. Christus hat auch ein tiefes Begehren und Verlangen. Und der Gegenstand bist du und bin ich. Die meisten Gläubigen wissen davon nichts. Denn wenn sie das wüssten, sein Liebesverlangen zielt nach mir, würden sie all das Liebesverlangen, das nicht nach ihm zielt, in den Tod geben. Das können sie nicht. Das fällt ihnen schwer. Das kostet Tränen, da jammern und wie man sie. Wenn der Mann seine Frau hergeben muss, die Eltern ihr Kind, oder etwas Liebgewordenes, Beruf, Gesundheit, Macht, Ehre, Reichtum, was es sei, da jammern sie. Meine Freunde, das ist etwas ganz Wunderbares zu wissen, der Gegenstand der Liebe, Sehnsucht Gottes und Christi zu sein. Ich habe jetzt gesagt, was diese drei Stellen für uns bedeuten, die ich-bezogene Bedeutung. Nun ist aber jedes Wort Gottes siebenfach geläutert. Das heißt, es hat eine siebenfache Bedeutung. Wer das noch nicht gesehen hat und davon nichts weiß, der hat eine dünne Bibel. Aber wer das geschaut hat, dem ist dieses Wort durch den Heiligen Geist erschlossen worden. Das heißt, er hat angefangen das zu sehen. Und ich möchte von den anderen sechs Bedeutungen noch eine sagen. Die Menschheit ist nach der Schrift zusammengesetzt aus drei Teilen. Das eine sind die Nationen oder die Völker, 70 im Ganzen, die sich wieder in der Endzeit herauskristallisieren. Zweitens Israel, das herausgenommen ist aus den Nationen und eine Sonderstellung, einen Sonderauftrag hat. Und drittens die Gemeinde, die herausgerufene, die Versammlung. Oder mit dem griechischen Wort die Ekklesia, herausgerufen. Und diese Gemeinde, das sind alle die, die in Wahrheit Christo angehören. Ob und wie und wo die organisiert sind, spielt gar keine Rolle. Spielt gar keine Rolle. Ob die Einzelgänger sind oder dem Verband oder dieser Kirche oder jener Versammlung angehören, das spielt gar keine Rolle. Nächstes falsch. Einem solchen Kreise anzugehören, der sagt, wir sind die allein Richtigen. Und wer nicht bei uns ist, ist auf dem falschen Weg. Wie es etwa die Bibelforscher sagen, oder der Katholizismus sagt, oder andere kleine sektiererische Kreise. Wer sagt, wir sind die allein Richtigen, das ist falsch. Denn es gibt Erstlinge, Leibesglieder, Menschen vom Heiligen Geist erfüllt und bewegt. In allen Kreisen der Gläubigen. Ich kenne gläubige Katholiken, ich kenne gläubige katholische Theologieprofessoren, kenne ich, die haben Heilsgewissheit, die sind gläubig. Ich habe stundenlange Gespräche mit solchen Leuten gehabt, habe gestaunt, dass es sowas gibt. Hätte ich vor 40 Jahren nicht geglaubt, aber es ist so. Es gibt überall Gläubige, in allen Organisationen, auch in den Sekten und ihrer Lehren. Auch bei den Neuapostolischen und Bibelforschern, wie sie alle heißen, ich will keine Namen nennen. Überall stecken echte Gläubige drin. Und in allen Organisationen ist ein größerer oder kleinerer Prozentsatz von Mitläufern. Die laufen nur mit und tun so, als ob. Aber sie haben nichts. Sind in Wahrheit keine Kinder Gottes. Lassen wir uns da nicht täuschen und trügen. Deshalb ist die Frage nicht, gehörst du zu dieser Richtung oder zu dieser Organisation oder zu diesen Leuten, zu dieser Gruppe, das ist nicht die Frage. Wenn ich Gläubige treffe und ich habe durch Gottes Gnade die Fähigkeit, leicht Kontakt mit Gläubigen zu finden, zum Beispiel wenn ich Neger treffe, gläubige Neger, mit denen auch verhältnismäßig viel zu tun, da frage ich nicht, gehören sie zu der Methodist Church oder gehören sie dahin oder dahin oder dahin. Die Frage, gehörst du, lieber Bruder, gehörst du Christus an? Gehört dein Herz ihm? Hast du eine Bibel, in der du jeden Tag liest? Betest du, kannst du loben und danken alle Zeit für alles. Und wenn er dann leuchtenden Augen sagt, ja, ich kann, und mir dann vielleicht vor Freude um den Hals fällt und mir einen Bruderkuss gibt, mit seiner Negerschnute, das ist dann was Wunderschönes. Ja.
Richtig, also.
Ja, meine Brüder, es kommt darauf an, dass wir in Wahrheit ungeteilten Herzens Christo angehören. Denn wer den Sohn hat, hat das Leben. Nicht wer nach seiner Dogmatik den richtigen Platz einnimmt, sondern wer den Sohn hat. Meine Freunde, das ist groß und wunderbar. Und nun will ich euch zeigen, wie diese drei Worte, mein Geliebter ist mein, ich bin meines Geliebten, nach mir geht sein Verlangen, wie diese drei Darstellungen des Glaubensverhältnisses, und das sind drei Darstellungen, die sind alle drei richtig, wie die eine Widerspiegelung sind dieser drei Heilskörperschaften. Das erste, er ist mein. Das ist die religiöse Einstellung der Nationen, der Völker, der Heiden, der großen Volksmassen, die weder zu Israel gehören, noch zur Gemeinde des Körpers oder Leibes Christi. Die wollen die Gottheit herunterziehen. Die wollen die Kräfte der Gottheit zur Verfügung haben. Sich dienstbar machen. Die wollen durch die Kräfte Gottes das Wetter gestalten, wie es ihnen passt. Indem sie um Regen bitten oder um Trockenheit, je nachdem. Oder wollen die eine Krankheit bannen durch die Gottheit und unter ihren Göttern oder die Götter, die sie anbeten, sind ja Dämonen. Denn was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen. Und die Nationenfrömmigkeit ist Dämonenkult. Das will ich mal sehen. Da steht geschrieben. Aber sie wollen diese Götter, diese Mächtigen über ihnen, die wollen sie sich dienstbar machen, durch ihre Zauberer und ihre Medizinmänner und so weiter und so weiter. Und wenn nun bei diesen Leuten, wenn da Weise kommen, die mehr Kräfte haben als sie, die mit einem Apparat meinetwegen lebendige Bilder machen können, oder die mit einem Apparat weit in die Ferne schauen können, oder die irgendwie etwas haben, was sie nicht haben, dann wollen sie die Kräfte, die Weisheit, die Fähigkeiten, die in den Weißen stecken, auch haben. Und da bringen sie sie um und essen Hirn, Mark, Herz und so weiter, um sich dadurch die Kräfte, die die haben, durch ihre Götter einzuverleiben. Mein Geliebter ist mein. Menschenfresserei hat es nicht mit Hunger zu tun, denn diese Leute, ich habe Missionare gesprochen, Afrika-Missionare, die in solchen Gegenden waren, die haben in Hülle und Fülle haben die Herden, Schweine, Ziegen, Fische, Vögel. Aber der Grund der Menschenfresserei ist der, sie wollen die Kräfte und Fähigkeiten, die sie in dem weißen Mann sehen, in sich hineinziehen. Und das ist die primitive Stellung auch in der sogenannten Christenheit. Lieber Gott, gib mir einen Volkswagen, der andere hat auch einen, ich habe noch keinen. Und wenn du wirklich Gott bist und du lebst, dann gib mir so einen Volkswagen. Und dann will ich an dich glauben. Dann will ich an dich glauben. Sonst aber nicht. Viele beten so. Die bitten, die probieren. Sie wollen eben Gott benutzen, wie man Regenschirm benutzt. Wenn es regnet, spart man auf. Und wenn es trocken ist, steht man in die Ecke. Wie man an einem Warenhaus telefonisch was bestellt. So wollen sie Gott benutzen. Alles egoistisch. Und so stehen viele auf dem Boden dieser egoistischen Frömmigkeit. Mein Geliebter ist mein. Ich bin der Besitzer und er ist mein Besitz. Israel ist eine Stufe weiter. Israel wird genannt in der Schrift das Schatzvolk Gottes. Ich habe dich zum Schatzvolk erwählt. Ich habe dich herausgeführt, dass du mein Schatzvolk sein würdest, sein sollst. Und deshalb sagt Israel, ich gehöre meinem Geliebten, ich gehöre meinem Gott. Ich bin von ihm erwählt. Ich habe von ihm eine Aufgabe. Ich habe von ihm eine Verheißung. Ich bin für ihn da. Er will mich benutzen. Das ist das umgekehrte Verhältnis. Das ist das zweite. Ich bin meines Geliebten. Ich gehöre ihm. Und wer im Glauben innerlich gewachsen ist, der kommt dahin, dass er nicht nur bittet und bettelt bei Gott und was er haben will, sondern der sagt, oh Gott, du großer Gott, ich will dir gehören. Jeder Pulsschlag soll für dich schlagen. Jeder Tropfen Blut soll für dich durch meine Adern fließen. Oh Gott, ich bin dein, nimm mich hin, dir zu eigen. Meine Liebe, meine Zeit, meine Kraft, mein alles sei dir geweiht. Und der erlebt Wonnen und Seligkeiten, die der auf dem ersten Boden steht, niemals kennt. Niemals. Und das hat Israel im Vollsinn ausgelebt. Israel, das Schatzvolk, das Eigentumsvolk Gottes, zum Dienst an allen Völkern. Dessen Bekenntnis, ich bin dein. Dankeschön. Und jetzt komme ich zum Größten und Herrlichsten. Neben den Nationen und aus den Nationen und neben Israel und aus Israel heraus wird etwas Wunderbares gebaut. Eine kleine Schar, Auserwählte, die höchste Körperschaft im Universum bilden. Das sind keine Engelfürsten, das sind keine Lichtsmajestäten. Das ist der Christus aus Haupt und Gliedern. Er das Haupt und wir die Glieder. Da gilt auch das erste Wort, du bist mein. Da gilt auch das zweite Wort, ich bin dein. Aber da gilt ein noch viel wunderbareres, herrlicheres Wort. Da gilt das dritte Wort, dein Verlangen ist nach mir oder nach mir oder auf mich richtet sich dein Liebesverlangen. Da dürfen wir in das Herz Gottes und Christi hineinschauen und da darf man wissen, die Sehnsucht Gottes und Christi geht nach uns in ganz besonderer Weise, die wir uns jetzt erretten lassen. Denn wir bilden erstens die höchste Körperschaft, die es im Weltenall gibt. Wir bilden den Christus aus Haupt und Gliedern. Wir sind der Körper, wir sind die Glieder und er ist das Haupt. Und dieser Christus ist der Ausführer aller Gottes Gedanken im Weltall. Das sagt die Schrift an vielen Stellen. Und Gott kann seine Gedanken erst zum Ziele führen, wenn dieser Heilsträger vollendet ist. Wenn sein Sohn mit seinem Körper, mit seiner Gemeinde, der zur Fülle gebrachte, oder wie der Urtext sagt, ins Pleroma, in die Vervollständigung geführte Sohn Gottes, das Haupt und seine Gemeinde beisammen sind. Nach dem schaut auch die ganze Schöpfung, nach Römer 8, Vers 19, dass der entstehe. Und das ist das unerhört Große, meine lieben Brüder und Schwestern, dass wir zu diesem Christus gehören dürfen und dass die Sehnsucht Gottes und Christi und die Sehnsucht der Schöpfung auf uns gerichtet ist. Und deshalb ist nirgends ein solches Durcheinander, so viel Trennung und Zwiespalt und Zerrissenheit und Kampf und Not wie in den Kreisen der Gläubigen, der treuesten Gläubigen. Weil der Feind weiß, wenn diese Körperschaft vollendet ist, ist meine Zeit bald um. Er hat große Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. In Römer 12, Vers 12, Verzeihung, Offenbarung 12, Vers 12, Dankeschön, ja. Meine Freunde, wenn man weiß, nicht nur, er gehört mir, das ist etwas Großartiges, oder wenn man weiß, ich gehöre ihm, das ist noch großartiger. Wenn man aber das dritte weiß, das Liebesverlangen, die heilige Sehnsucht Gottes und Christi zielt auf uns. Mit uns hat er was ganz Besonderes, Großes und Wunderbares vor. Sein Herz sehnt sich nach uns. Sein Herz sehnt sich nach dir. Wer von euch ist der Elendeste hier? Du bist ein Gegenstand der Liebe Gottes. Gut, hast du die Hand gehoben? Ich wollte sie auch heben. Also wir zwei, du Gute nicht.
Ich wollte mich mit euch nicht streiten.
Ja. Also du auch. Ja. Hier unser lieber Robert Schad, der kennt sich so gut, dass er sich gar nicht meldet. Brüder, das gilt es einmal im Totalsinn vor Gott zu erleben. Ich bin im Grunde genommen doch ein elender Tropf. Wie hoch die andere Seite auch bestehen bleibt. Das Paulus sich rühmt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und die Gnade Gottes ist nicht vergeblich gewesen in mir. Das rühmt er. Sagt er auf der anderen Seite, ich bin nichts. Ich bin der Elendeste, ich bin der größte Sünder. Ich bin der geringste von allen Heiligen. Ich bin nichts. Meine Freunde, das ist die Spannung, in der wir stehen, solange wir in diesem Fleische senden, auf dieser Erde leben. Und wohl dem, der sich von Gott überführen lässt, was er für ein armer Tropf ist, für ein Misthaufen ist. Kot, Dreck, diese Worte Kot und Dreck kommen in der Schrift vor. Neuen Testament im Urtext. Nur dem, der den Mut hat, denn nur dem kann Gott in die ganze Höhe, in die ganze Glückseligkeit führen. Des Bewusstseins, die einer als Leibesglied, als Körper, als zu Christus gehörig, als Gegenstand der Sehnsucht Gottes im Herzen trägt. Nur dann. Wer nicht zu nichts geworden ist, der kann diese unerhörte Höhe wohl hören, mit dem Verstande begreifen, nachsprechen, darüber einen Vortrag halten oder einen Artikel schreiben. Aber er hat es nicht, er hat es nicht. Man spürt es ihm ab, das ist nur frommes Geschwätz. Davor bewahre uns Gott.
Dann bewährt sich nicht.
Bitte?
Dann bewährt sich nicht.
Nein, bewährt sich nicht. Ewald, hast recht. Meine Freunde, sein Verlangen ist nach mir. Ich bin ein Gegenstand der Liebe, Sehnsucht Gottes, weil erst mit der Vereinigung des Körpers mit dem Haupte eine Vollausführung dessen geschieht, was das Programm Gottes vor Grundlegung der Welt in Christo festgesetzt hat. Vorher nicht. Was das ist, davon reden wir jetzt nicht. Wir reden nur davon, dass wir auch diese drei Stufen durchleben und durchsterben. Er ist mein. Ich bin der Besitzer und er ist mein Besitz. Ich bin sein. Drittens, sein Verlangen ist nach mir. Die Herzenssehnsucht. Weil Gott etwas ganz Großes vorhat. Und weil das durch den Christus, das Haupt und die Glieder, ausgeführt wird, ist das Liebessehnen, das Verlangen Gottes nach uns. Und an dieser heiligen Spannung, in der das Weltall steht, nehmen wir in erster Linie teil. Deshalb kommen wir in manche Nöte, in manche Ängste, in Belastung, werden hin und her geworfen, werden schier zerrissen. Und das muss sein, das ist Gnade. Denn wir müssen einmal fähig sein, die anderen Wesen und Welten in ihrer Not und Angst zu verstehen. Und deshalb müssen wir wenigstens anlagemäßig in diese Nöte hineingeführt sein und sie durchleiden. Dabei ist es einerlei, ob wir in der Tat große Sünder sind oder in der Möglichkeit. Beides ist einerlei vor Gott. Das sind tiefe Geheimnisse und ich wünsche, dass wir diese drei Bekenntnisse ablegen. Er ist mein. Ich bin der Besitzer und er ist der Besitz. Ich bin sein. Er ist der, dem alles gehört. Und ich bin sein Eigentum und ihm zur Verfügung. Und sein Liebesverlangen, sein Sehnen. Von dessen Tiefe, von dessen Süßigkeit, von diesem heiligen Lustbegehren wir keine Ahnung haben oder wenig Ahnung haben, ist gerichtet auf dich und mich. Wenn wir als verlorene Sünder zu ihm gekommen sind und immer wieder uns ihm neu weihen, dann werden Kräfte lebendig, die unser Leben beseligen mit Glanz und Würde und Wonnen. Und dazu lasse Gott auf diese Abendstunde und mein einleitendes Zeugnis dienen. Noch einmal uns ihm neu weihen, dann werden Kräfte lebendig, die unser Leben beseligen mit Glanz und Würde und Wonnen. Und dazu lasse Gott auf diese Abendstunde und mein einleitendes Zeugnis dienen. Noch einmal, er ist mein. Ich bin sein. Nach mir geht sein Verlangen. Ihm liegt an dir und ich bin viel, viel wert in seinen Augen. Ohne mich, ohne die Gemeinde, könnte Gott seine Pläne nie vollenden. Und das weiß er und das weiß und an die Schöpfung und davon sollten wir auch etwas wissen. Und das sind die stärksten Heiligungsimpulse, die es gibt. Nach mir geht sein Verlangen. Das Lust- und Liebesverlangen Gottes ist auf die Elendesten unter uns gerichtet. Nicht nur auf die drei, die die Hand gehoben haben, sondern auf alle, auf alle. Gott segne euch, das zu fassen und diese wunderbare Stufenleiter zu durchleben. Aus der natürlichen Frömmigkeit der Nationen, durch das reichsmäßige Israels und durch das gemeinde- und leibesmäßige der auserwählten Glieder des Christus. Gott segne uns, dass wir das innerlich begreifen und ergreifen. Amen.
Amen. Amen.
Wir möchten versuchen, mit dem Zeugnis, was wir jetzt bringen, eine Fortsetzung zu geben. Wenn nun dieses Verhältnis zustande gekommen ist, liebe Brüder und Schwestern, dass Gott der Herr großes Verlangen hat nach uns und wir nach ihm. Wir sehen das ja schon in Israel wunderbar abgeschattet. Das geringste und das kleinste und das niedrigste Volk aller Völker hat Gott sich erwählt. Nennt sich sogar sein Eheherr und Israel das Weib. Nun hat Gott mit dem Verhältnis, mit der Zusammenfügung des begnadigten Sünders mit ihm selbst eine ganz bestimmte Absicht. Und darüber wollen wir gern ein Zeugnis bringen. Ich erinnere an das Wort Jesu, Matthäus 12, Vers 25, wo er einmal sagte, ein Reich, das mit sich selbst nicht eins ist, kann nicht bestehen. Wir ziehen die Schlussfolgerung, auch eine Ehe, die in sich selbst nicht eins ist, kann nicht bestehen. Wenn Gold und Silber und Reichtum und Wohlstand vorhanden sind, wenn aber die beiden, die Gott zu einem Ganzen zusammengeführt hat, wenn die beiden nicht in sich eins sind, Spaltung, Zerrissenheit, geht die Ehe in die Brüche. Wenn unser Herz in uns selbst innerlich geteilt ist und in diesem Herzen hat der Feind noch Raum, dann kann solch ein Gotteskind mit einem geteilten Herzen, das sich nur ungeteilt dem Herrn anhängt, nicht bestehen. Wenn eine Gemeinschaft oder eine Versammlung oder eine Gemeinde in sich nicht eins ist und Spaltungen da sind, Unbrüderlichkeit, Lieblosigkeit, Gehässigkeit, Verleumdung und wie die Dinge alle heißen, die aus dem Fleische kommen, dann kann solch eine Gemeinde die wertvollsten dienenden Brüder haben, da kann nach außen in der Organisation alles vorhanden sein, ein wunderbarer Chor, alles organisiert. Eine Gemeinde oder eine Versammlung von Gläubigen, die in sich nicht eins ist, kann nicht bestehen. Wir haben gehört, gestern und vorgestern, meine Brüder und Schwestern, dass wir alle stark den Eindruck haben und wir in der letzten Zeit stehen. Diese Überzeugung haben heute alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Und noch nie war solch ein starkes Verlangen nach Zusammenführung und Zusammenschluss der Gläubigen wie heute. Ich spreche nicht von der Ökumene, von einer äußeren Organisation, sondern von den Geistgezeugten, die haben das Verlangen, dass sie zusammenkommen zur gegenseitigen Stärkung. Und von diesem wunderbaren Wort, was unser lieber Bruder Heller nun jetzt am Schluss sagte, dein Verlangen geht nach mir und auch umgekehrt meins nach dir. Wir gehören zusammen. Wir bilden beide ein Ganzes. Und dieses wunderbare Ganze, dieses Einssein, haben wir schon abgeschattet im Alten Testament, in der Geschichte Israels. Ich nehme nur einmal das zweite Buch Mose, Kapitel 25, auch 26, Kapitel 37, Vers 1, Vers 6, da steht Folgendes. Der Sühndeckel war aus reinem Gold. Und was unter dem Sühndeckel war, das war die Lade, die war aus Akazienholz. Und Akazienholz hat einer der liebe Bruder Pastor Modersohn, mit dem ich 12 Jahre arbeiten durfte als sein Mitarbeiter, zu uns gesagt, das Akazienholz ist der Proletarier unter den Bäumen. Und ich habe wiederum von einem anderen Fachmann, der Bäume und Hölzer kennt, gesagt, dass tatsächlich das Akazienholz im Blick auf den Widerstand gegen alles das primitivste Holz ist, man kann daraus eigentlich nichts Rechtes anfangen. Ganz anders ist es mit der Eiche oder Buche oder Fichte oder Kiefer und so weiter. Und meine Geschwister, ist es nicht wunderbar, dass wir wie Paulus schreibt, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26, seht doch eure Berufung an. Da sind eben nicht viele Vornehme und Adlige und Reiche und Intelligente und so weiter, sondern das Törichte und das, was nichts ist, das hat Gott erwähnt. Akazienholz. Und das Akazienholz, die Lade, ist unter dem Sühndeckel. Und der Sühndeckel ist lauteres, reines Gold. Aber das Akazienholz ist vergoldet, sodass beides von außen gesehen ein Ganzes ist. Und dieses Ganze steht im Allerheiligsten. Brüder und Schwestern, das würde genügen, wenn ich alleine meine Bibel lese, dass ich niederfalle und Gott anbiete. Wie unser teurer, geschätzter Bruder Meyer gestern so wunderbar gesagt hat, was hier alles unnormal ist, wieder unnormal und unnormal. Und ich habe ihm dann nachher alleine gesagt, Bruder Meyer, es ist auch unnormal, dass Jesus Christus, der Erstgeborene, sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Wir passen nicht zusammen. Und auch Akazienholz und die Lade, die wir sind, mit den Sündigen, mit Christus, im Allerheiligsten. Wir sind ja der Gegenstand, Geliebte, im ganzen Weltall, beim Vater, beim Sohn und Heiligen Geist, dass wir höher dastehen, in den Augen des dreimal heiligen Gottes, wo das Buch Hiob sagt, da sind weder die Engel noch die Himmelreihe, wie viel weniger der Mensch, der wohnt, die Nade. Dass wir höher dastehen als Gabriel und Michael und die obersten Engel der Gott, die niemals gesündigt haben. Wenn ich dies Wunder fassen will, dann bleibt mein Geist vor Ehrfurcht stehen. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Die allumfassende Liebe Gottes, wie mein teurer Bruder Adolf so wunderbar gesagt hat, ist der Kuss der Liebe meines Vaters. Wenn ich als ein verlorener und zerfallener und zertrümmerter, armer, elender Menschensünder, wenn ich das Zorn verdiene, hat auf dem Wege bin, mir meinetwegen den Strick zu nehmen oder die Giftflasche zu öffnen oder den Gashahn, weil mein Leben ein armes Leben ist, und dann bleibt der Herr nicht in meinem Blute stehen und liegen. Er sagt, du sollst leben. So bilden Christus und der Sünder ein Ganzes. So bildet der Leib des Herrn, welcher ist die Gemeinde, mit Christus dem Haupt ein Ganzes, eine Einheit. Das ist das wunderbare Wort, was einst der hohe Priester gesprochen hat. Wir finden es, wir hören es im Geiste in Johannes 11, Vers 51, auch 52. Das aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern durch den Geist Gottes geleitet, getrieben, dass Jesus nicht nur für das Volk, allein für Israel sterben sollte, sondern auch um die zerstreuten Kinder Gottes zu einem Ganzen zusammenzuführen. Ja, Brüder, so steht's doch da. Hat der hohe Priester eine Ahnung gehabt von einem Kind Gottes oder von Kindern Gottes in der Diaspora oder in der Zerstreuung? Der konnte genauso wenig antworten wie Hiob auf Gott. Aber durch den Geist Gottes. Meine Geschwister, es liegt mir nun so sehr daran, wenn wir wieder diese gesegnete Stätte verlassen, früher oder später, ich muss ja nun am Mittwochnachmittag abfahren, dass wir doch, wenn wir nach Hause kommen, wieder in unsere Kreise oder in unsere Familien oder in den Alltag hinein und wir immer wieder Gemeinschaft haben, dass wir doch da möchten verstanden haben, was der Herr uns zu sagen hat. Geschwister, wir werden in der Endzeit, und die ist angebrochen, einen Kampf haben mit einem organisierten Dämonenheer. Wir wissen nach Offenbarung 12, Vers 4, dass der dritte Teil der gesamten Engelwelt gefallen ist. Wir wissen, dass der Geist des Antichristentums schon 2000 Jahre auf Erden wütet. In Person tritt er ein bei dem Antichristen. Und da müssen wir uns fertig machen. Wir müssen von unserer Berufung hinübergehen zur Auserwählung und dass sie festmachen, dass es uns einmal gehen möchte, wie Daniel gesagt hat in seinem herrlichen prophetischen Buch, Kapitel 12, Vers 32. Die Leute aber, die ihren Gott kennengelernt haben, die bleiben fest. Brüder und Schwestern, es geht darum, dass der sein Verlangen nach uns hat und unser Verlangen nach ihm gerichtet ist, dass zwischen Christus und uns nichts tritt. Dass die Einheit, dieses Einssein, dieses Ganze nicht gestört wird. Petrus ist ein warnendes Signal für alle Gotteskinder der Endzeit. Er folgte dem Herrn von Ferne. Und da war Raum für die Welt. Und dann kann man lügen und betrügen und fluchen. Ich kenne den Menschen nicht, da kann man tief fallen. Dann wird das Verhältnis zum Herrn getrübt und gestört. Dann ist von dem Ganzen, von dieser wunderbaren, herrlichen Einheit nichts mehr zu sehen. Johannes ist das leuchtende Vorbild. Er ging mit Jesus hinein und wurde bewahrt. Und der aus Gott Geborene bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an. Geschwister, was kann Gott als Menschen tun, als Kinder Gottes tun, die zusammenstehen mit dem Herrn und untereinander, nicht durch Organisation, sondern durch den Geist Gottes, durch die Einheit des Geistes, zu einem Zeugnis, zu einem Ganzen. Darauf hat es der Heilige Geist jetzt in der Endzeit abgesehen, dass die Gläubigen aller Kreise erkennen möchten, dass uns nicht im Kampf gegen eine Welt, gegen eine Finsterniswelt, eine wunderbare Organisation gehört und genügt, die bricht zusammen wie ein Kartenhaus, sondern der Organismus des Leibes des Christus, dieses Ganze, wie Paulus schreibt, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 17, wir sind ein Geist mit ihm. Ein Fleisch kann man trennen, die Ehe, aber nicht einen Geist. Aber dieses innige Verhältnis, dieses Einheitsverhältnis, Geschwister, das kann getrübt werden. Wir wissen, dass der Herr, unser Gott, unser Heiland, nach 1. Korinther 10 und nach Jakobus 4 ein eifersüchtiger Gott ist. Er verlangt eben eifersüchtig nach uns. Warum? Weil er, wie Bruder Heller so wunderbar sagte, nach uns verlangt, weil er uns lieb hat. Meine Geschwister, dass wir doch erkennen möchten, dass jede Sünde, mit der wir spielen, für die wir mehr Zeit haben und mehr Interesse haben und mehr Zuneigung haben, dass die den Herrn veranlasst, eifersüchtig zu werden auf uns, weil er uns lieb hat. Aber wenn wir zusammenstehen und wenn wir zusammenbleiben ohne Anstrengung, einfach wer im Lichte wandelt, 1. Johannes 1, Vers 7, der hat Gemeinschaft mit ihm und auch mit uns, und diese innige Gemeinschaft in Christo und im Heiligen Geiste, dieser Wandel im Licht und dieser Wandel in der Furcht des Herrn und dieses Bleiben in seiner Liebe, dieses Ganze, dieses Einssein. Geschwister, das benutzt Gott, um in der letzten Zeit noch große Segnungen auszuteilen. Ich will versuchen, abschließend folgende Beispiele oder Belege zu bringen aus der Heiligen Schrift. Wir alle sehnen uns nach einer Neubelebung in allen Kreisen. Ich bin ja nun auch schon so fast 45 Jahre in Jesu Nachfolge und im Dienst und habe viele Kreise kennengelernt. Auch die alten Väter, die schon beim Herrn sind. Ich bin überzeugt, wenn wir nach Hause kommen und wir machen den Anfang mit unseren Frauen oder Männern oder Kindern oder Eltern, soweit sie gläubig sind, oder wir haben im Kreis der Versammlung oder der Gemeinschaft oder der Gemeinde einen oder einige Brüder oder Schwestern, wo wir wissen, die wandeln im Licht und stehen da vor Christus. Diese Einmütigkeit im Geiste Christi, dieses Einssein, dieses Ganze, bildet eine gewaltige Macht. Und zwar glaube ich, sagen zu dürfen, dass die gewaltigste Predigt heute von Gotteskindern in der Endzeit, die Predigt ist ohne Worte. Wenn Brüder und Schwestern zusammenkommen und die Welt, die uns beobachtet, sagen muss, wir haben die sich einander so lieb. Was ist denn da los? Die geben sich, wie unser lieber Bruder Heller mit seiner großen Freimütigkeit und Liebe sagte, den Bruderkuss. Das befremdet die Welt. Was ist denn da los? Das Zeichen der Liebe. Es steht so einfach da im Anfang der Apostelgeschichte und hat doch eine so tiefe Bedeutung. Kapitel 1 von Vers 12 an. Petrus aber als der Erste mit den anderen, darunter noch die Weiber, mit Maria, dann wurde Jesu und mit seinen leibeigenen Brüdern, die nach Johannes 7, Vers 5 nicht an ihn glaubten, bildeten ein Ganzes in der Gebetsgemeinschaft und waren der Grund und Boden für eine große Erweckung. Und Petrus tanzte nicht mehr aus der Reihe, er war mitten unter den Brüdern. Geschwister, wer sich trennt vom Volk Gottes, wer sich trennt von dem Kreis der Brüder und Schwestern am Orte und so aus der Reihe tanzt, der begibt sich auf Glatteis. Wir brauchen Gemeinschaft, wie unser lieber Bruder Graf Zinzendorf sagte. Ohne das statuiert er kein Christentum. So ist es. In dieser Gemeinschaft untereinander, in dieser Liebesgemeinschaft und Herzensgemeinschaft, die ein Ganzes bildet durch den Geist, hat eine Macht. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen beide miteinander hinauf. Die größten Gegensätze im Jüngerkreis bildeten eine Einheit, ein Ganzes im Blick auf den Gang ins Heiligtum, zum Gebet. Und was war die Folge? Wunder geschah. Die Heilung des Lahmen und die Erweckung brach an. Ein Ganzes, eine Einheit, eine Bruderliebe, wie sie schön nicht da sein kann, trotz der gegenseitigen Erkenntnis. Petrus und Johannes waren Gegensätze. Ich erinnere an Galater 1, Vers 18. Nachdem Saulus, 3 Jahre nach seiner Bekehrung, dann endlich nach Jerusalem kam, hat er das eine große Verlangen gehabt, nun seinen Glaubensbruder Petrus endlich mal zu sehen und kennenzulernen. Der hat ihn ja nie gesehen. Und dann waren sie 15 Tage zusammen in Jerusalem, zum ersten Mal. Die beiden bildeten eine Einheit. Petrus ganz anders in der Lebensführung als Paulus. Er für Israel, Paulus für die Heiden und für die Nationen, für die Gemeinde. Sie waren zusammen. Und Geschwister, was konnte Gott durch die beiden Menschen tun, die ein Ganzes bildeten? Ich erinnere euch an die Apostelgeschichte, Kapitel 11, wo dann Barnabas kam. Und dann kam Saulus, der Paulus war dazu. Dann waren sie alle zusammen, so innig und so herzlich verbunden. Sie bildeten die vielen eine Einheit, ein Ganzes. Und ihr Leben war ein Liebesleben untereinander. Und das wurde offenbar in der Welt. Und dann gab die Welt unseren ersten Brüdern zum allerersten Mal das Zeugnis. Das sind ja Christus. Das sind ja Menschen, die wie Jesus Christus gesprochen haben und gelebt haben. Sie wurden Christen genannt. Und eine Vollmacht. Und nun ein Zeugnis aus dem Leben. Ich werde es nie vergessen. Aber Gott kann es gebrauchen zum Segen für uns alle. Wir sprechen von dem Ganzen, auch wenn es nur 2 sind. Es sind ungefähr 5 Jahre hier, wo ich in Hannover zum ersten Mal in meinem Leben den lieben Bruder Karl Geier gesehen und gehört habe. Ich habe wohl mal von Schriften etwas empfangen, aber sonst kannte ich ihn gar nicht. Ein ganz unbeschriebenes Blatt. Ich sah ihn, ich hörte ihn, und es dauerte gar nicht lange, da war ich im ersten Augenblick mit ihm vollkommen eins. Nicht in der Erkenntnis, da übertraf er mich bei weitem, da stand er im Zentrum und ich am Rand oder noch außerhalb des Randes, nicht? Aber ich war gleich eins. Ich hatte den Wunsch, ach, wenn du den Bruder bloß mal kurz sprechen könntest. Und dann nachher begab es sich, nachdem er diente, begegneten wir uns und er hatte dasselbe Verlangen. Ich muss dich doch mal sprechen, wer bist du? Gleich natürlich du gesagt und wir waren ein Herz und eine Seele. Er sagte, ja, weißt du, wir müssen noch mal zusammenkommen. Ich sagte, ja, Bruder Geier, ich habe denselben Wunsch, schwang, ja, ich muss ja bald fort. Also wann, wo, pass auf, Kaffee tröpfte. Nummer 1, eine Tasse Kaffee, Nummer 2 und dann eine Ecke Nummer 3 und dann sitzen wir 60 Minuten. Abgemacht. Er war da schon vorher als ich. Und dann sprachen wir. Es war so kostbar, meine Geschwister. Das war mir ein Geschenk vom Vater. Menschen, die man nie gesehen hat, die man nie gekannt hat, die sind sofort eins im Herrn, ein Ganzes. Und da sagte er mir, ich werde dir Bücher von meinen Büchern schicken, Bruder Kain. Und da sagte er, Willi kann auch sein. Und dann lade ich dich ein, nach Stuttgart zu kommen. Ich habe einen Wagen, dann fahren wir beide rum und besuchen die Versammlung der Kinder Gottes. Und dann starb. Ich konnte nicht mehr hin. Aber eins werde ich nie vergessen. Als ich diesem lieben Bruder sagte, es passt zu diesem heutigen Zeugnis, sag mal, Bruder Geier, ich habe ja sowas mit Ausnahme von Heinrich Grossmann, Berlin, Urbanstraße, Hasenheide, mein väterlicher Freund. Ich habe ja sowas eigentlich noch nie gehört. Ich bin ja überwältigt von dieser Fülle des Geistes und der Liebe und der Schriftkenntnis. Ich war ganz hingenommen. Und dann sagte er so, ich will mal nachmachen, wie er sagte, ja, da musste erstmal meinen Bruder Heller kennenlernen. Da sage ich, na, gibt's denn noch was anderes? Ja, das ist mein Freund, Bruder Heller. Er starb und Bruder Heller. Da dachte ich, nun bist du gespannt. Dann habe ich gemerkt, Die beiden Brüder sind ein Ganzes. Aus einem Geist, aus einer Fülle der Gnade und Herrlichkeit legen sie Zeugnis ab. Und es war mir mit Bruder Heller genau wie mit Bruder Geier. Und es ist geblieben und über Adolf,
es wird noch bleiben. Wer will uns denn trennen? Der soll erst noch kommen.
Und so möchte ich wünschen, meine Geschwister, dass so oft der Herr uns hier zusammenführt, auf die langen Steinbacher Höhe, will ich als Menschen kommen, die von irgendeiner Richtung herkommen und das nun so auf den Präsentierteller legen, wer wir sind. Nein, wir sind Brüder und Schwestern und bilden ein Ganzes in Christus, eine Einheit. Und einer ist unser Meister, Jesus Christus. Und dieser Geist von oben, der nach uns verlangt, eifersüchtig, dass wir mit dem Herrn und untereinander diese volle Einheit, die ja da ist, dieses Ganze durch die Bruderliebe und Schwesterliebe bezeugen, ist eine Gegenwart in der Endzeit. Gott schenke sie uns mehr und mehr. Amen.
Amen.
So war's.